Guten Abend, Herr Mayer.
Guten Abend, Frau Lenk.
Wir haben uns zusammengesetzt, um das Thema Eugenia Cooney zu seinem theoretischen Ende zu bringen. Wir wollen endlich irgendwann zur anthropologischen Konstanten kommen. Aber zuerst brauchen wir dafür was?
Ja, was glaube ich ein guter Punkt ist, zu diesem anderen Teil überzugehen, so ein kleines bisschen auf den zu sprechen zu kommen, wo wir meinten, da kommt diese seltsame Mobbingartige Struktur damit rein. Und was du so in letzter Zeit mir gepostet hast, gezeigt hast, waren Sachen, wo sie eigentlich sich für etwas entschuldigt. Meistens, hey, tut mir leid, dass ich gerade nicht so viel streamen konnte oder dass nicht so viel Videos kam. Und danach ein Haufen mehr oder minder aggressiver Nachrichten.
Ja, egal was sie schreibt, wenn sie auch schreibt, oh, das Online ist mir so nahe gegangen, deswegen habe ich jetzt nicht so viel gestreamt, dass das quasi nur manipulativ sei, dass sie das Narrativ verändern will, um sich selber als Opfer darzustellen. Dabei ist sie die böse Täterin, die die ganze Zeit grauenvolle Dinge tut. Was im Grunde passiert ist, ist, sie ist immer und immer dünner geworden und Leute wollten dann, dass sie in Recovery geht. Sie wurde dann auch irgendwie von irgendwelchen anderen Internet-YouTubern, Influencern unter Vorspiegelung falscher Tatsachen an einen Ort gelockt und dort von psychiatrischen Gutachtern in eine Anstalt gesteckt. Und Zwangsernährung und ähnliche Sachen. Dann war sie kurz recovered, das hat natürlich nicht lang gehalten. Und jetzt ist sie dünner und dünner und dünner und immer noch online und spricht niemals über ihre Anorexie, spricht niemals über ihr Gewicht und sieht so aus, wie sie aussieht. Also willkommen in Auschwitz-Körper. Und redet über ihren Powerpuff-Girl-Bikini, den sie trägt. Es ist bizarr. Aber der Hass, der daraufhin, es hat nicht geklappt, ihr quasi, sagen wir in Anführungsstrichen, zu helfen, welche Art von Hilfe das jetzt auch immer war. Also hasst man sie jetzt? Und zwar auf eine Art und Weise, die wirklich, also irgendjemand hat das Gerücht über sie in die Welt gesetzt, dass sie Windeln tragen würde. Und jedes Mal, wenn sie sich zu dieser Windelsache äußert, also wenn sie sich nicht äußert, wird sie dafür fertig gemacht. Wenn sie sich darüber äußert, wird sie dafür fertig gemacht und es wird nur als Beweis gesehen, dass es stimmt. Wenn sie sich nicht äußert, ist das natürlich auch ein Beweis, dass es stimmt. Weil warum sagt sie dazu nichts? Sie will davon ablenken. Und bei dem anderen, ja, warum interessiert sie sich denn überhaupt dafür? Es muss doch sein, weil es stimmt, deswegen muss ich so sehr abstreiten. Weil es ja ein völlig normaler Vorwurf ist, der einen völlig kalt lässt, wenn Tausende im Internet schreiben, dass du Windeln trägst.
Ich denke,
weil du deinen Schließmuskel nicht mehr kontrollieren kannst und fachsimpeln dann darüber, wann welche körperlichen Funktionen bei dir aussetzen und wann du denn irgendwann tot bist.
Ich fand den Reddit-Thread dazu ein wenig befremdlich. Also diese Obsession damit, ob das jetzt überhaupt der Fall ist oder nicht.
Ja.
Es gab, also was mir aufgefallen ist, dafür, dass das, sagen wir mal einfach, im weitesten wahrscheinlich ihre Fans sind oder, um den Ausdruck, der da üblicher ist, zu benutzen, Leute aus ihrer Community, vermute ich zumindest, würde ich eher damit rechnen, dass die ihr sympathisch gegenüber eingestellt sind. Aber nee, irgendwie gab es ein obsessives Bohren und auch schon der Aufhänger darüber. Also warum stört sich das überhaupt, dass wir so über die Windelfrage reden, war schon befremdlich.
Ja.
Und dann, was mich befremdet hat daran, war so wenig Mitgefühl. Und selbst die Posts, die mit Mitgefühl anfingen, kippten irgendwann ins Indifferente oder schlossen an das an, was du gerade eben gesagt hast, haben das eigentlich nur wieder als Bestätigung des Vorwurfes gesehen. Besonders toll fand ich an der Stelle, das stört sie, also alleine der Fakt, dass sie das stört, dass darüber spekuliert wird, ist ja schon der Beweis, dass es wahr ist.
Ja.
Denn warum würde sie das sonst stören?
Ja.
Ganz klar, ich meine, kenne ich von mir selbst. Die einzigen Vorwürfe, die mir nahe gehen, sind die, die wahr sind.
Ja.
Kein anderer hat mich jemals, die falsch sind, da sage ich einfach, nee, das stimmt nicht.
Zum Beispiel, wenn Leute mich behaupten würden, ich würde drauf stehen, Scheiße zu essen, dann würde mich das doch überhaupt gar nicht stören.
Nee.
Wenn das überall in der Stadt erzählt wird.
Nein, das würde mich nur stören, wenn das stimmt.
Im Internet. Ja, richtig. Also, voll normal. So, ich habe noch eine wunderschöne Liste, die wir im Vornherein erstellt haben, mit den häufigsten Vorwürfen an Sie. Die Vorwürfe sind Promotion of Anorexia. Haben wir eigentlich ansatzweise schon darüber gesprochen? Ja, sie ist eine anorektische Frau. Wenn man da mit einem anorektischen Körper ins Internet geht, ist das dann Promotion? Dann fette Leute Promotion of Fatness?
Ja, definitiv.
Und sie sind Leute mit körperlichen Behinderungen Promotion of körperliche Behinderung?
Auch. Auf jeden Fall. Wir promoten alle das, was wir sind. Automatisch. Wir machen durch unsere Existenz Werbung für unser So-Sein.
Und sollte man jemandem mit einer Krankheit verbieten, im Internet aufzutreten? Gibt keinen Moment, wo sie jemals Anorexie glorifiziert hat.
Das, um das noch einmal zu sagen, ja, das ist, weil du hattest das vorhin schon gesagt, hätte sie jetzt... Sie streitet doch, oder sie will doch nicht einmal drüber reden. Das ist der Punkt, den ich versuche zu sagen. Sie gibt sich sogar Mühe, dem Ganzen auszuweichen. Ja. Also dann zu behaupten, ihr schieres So-Sein wäre Werbung für Anorexie.
Und irgendwie ist das auch eine äußerst schlechte Werbung, muss ich sagen. Es wird dann auch immer gesagt, ja, was ist, wenn Kinder dann darauf stoßen? Und dann sehen die das und dann wollen die auch so sein. Und ich denke mir nur, ich glaube nicht, dass ein Kind jemanden sieht, der aussieht, als würde er gleich verhungern und denkt, wow, so will ich auch aussehen. Das finden Leute anziehend und sexy.
Ja.
Wenn ein Kind das denkt, dann hat mit diesem Kind schon vorher was nicht gestimmt. Jeder, der das ansprechend findet und der das als... Als Pro-Anna sieht, ist selber schon Pro-Anna.
Ja.
Steckt schon einfach drin. Anders kann man das nicht. Man muss ein bisschen distorted im Kopf sein, um das gut zu finden.
Und weil du schon die Tore dahin geöffnet hast und wir damit einen Freibrief haben, ich glaube, wir alle als deutsche Sozialisierte können sagen, während unserer vielfältigen Behandlung des Dritten Reichs und der Bilder von den KZs haben wir alle auch gesagt, so möchte ich aussehen. Und es ist nicht nur einfach eine spaßhafte Übertreibung. Diese Frau ist wirklich so dünn wie die Leute, die man in den Geschichtsbüchern sieht.
Ja, ja, wirklich, wirklich, tatsächlich genau so. Und das ist das, was es so seltsam macht, weil das gehört irgendwie nicht zusammen. Powerpuff Girl, Bikinis und...
Nein.
Auschwitz, Sexy Santa und Auschwitz. Nichts ist so unsexy wie der Holocaust.
Außer natürlich, und das ist ja einer der nächsten Vorwürfe, für das Fetischbaiting.
Ja, der Struggle-Porn. Fetischbaiting, Struggle-Porn.
Also dann kommen die Bösen mit der Edgy-Sexualität daher und fluten ihre YouTube-Kommentare und ihren Twitch-Chat oder so.
Und dann sind ja noch ganz viele Kinder anwesend und die werden dann von denen zur Anorexie verführt.
Ja. Ich bin gerade so still, weil ich mir am Kopf kratzen muss. Deswegen. Ja. Es ist sehr seltsam. Ich dachte mir mehrfach, also wenn das alles so wäre, YouTube und Twitch sind beide irgendwie vielleicht nicht für, gerade YouTube nicht und Twitch ist auch nicht den allerbesten Ruf. Aber sie haben Möglichkeiten für Beschwerden und Ähnliches. Es gibt da was. Und ich meine, die Chats sind gespeichert. Man könnte das alles finden und drauf zeigen. Und ich habe immer noch diese vage Hoffnung, wenn da wirklich etwas wäre, das problematisch ist. Und zwar nicht nur in einem, ich bin empfindsam, ich störe mich da dran Sinn, sondern in einem ernstzunehmenden, übergriffigen und vielleicht sogar rechtswidrigen Sinn, dann habe ich immer noch den Glauben daran, dass da auch was passiert wäre. Also, Twitch ist vielleicht auf der einen Seite ein liberales Silicon Valley-Unternehmen, aber sie sind immer noch prüde Amerikaner. Wir haben regelmäßig Boob- und Nippel-Problems auf Twitch.
Aha.
Also, selbst wenn man nicht an den Legal-Teil glauben mag, man kann immer noch an ihre Prüderie glauben und dass sie schon was tun würden.
Ja.
Wenn das zu sexually charged wäre, hätten die was dagegen getan?
Ihr wird dann ja auch immer das Flashing vorgeworfen, auch da wieder sehr gerne und das alles vor den Augen von Kindern. Und das ist dann ihr sexual predatory Verhalten.
Das ist überhaupt etwas, was mir nochmal aufgefallen ist, dass das, und das ist eine Stelle, wo ich keine gute weitere Antwort drauf habe oder auch keine guten weiteren Gedanken,
Und dann
dass
gibt
diese
es
Vorwürfe so viel sexuell aufgeladen sind.
zu dem Höschen-Ding. Und dann gibt es auch mehrere ellenlange Threads mit Ausschnitten, wo dann genau rangezoomt wird und so weiter, um genau zu gucken, ob sie ein Höschen trägt oder nicht, oder ob da vielleicht eine Windel zu sehen ist oder nicht. Aber sie ist der mit predatory behavior. Und jetzt
Ja,
sagt mir noch
was?
mal jemand, dass da nicht Projektion in Gang ist.
Du hast es schon angesprochen. Ich wollte erst gerade noch sagen, es hat was sehr Voyeuristisches,
Ja.
aber im nächsten Fall halt auch etwas, das anscheinend sehr stark von Projektion lebt, also eigene Anteile auf in anderen Leuten zu sehen.
Ja,
Das ist ja eigentlich
auf
dieses
eine
Konzept.
fast schon lustvoll hassende Art und Weise.
Ja.
Man kann eine gewisse Lust daran spüren, während man deren Sachen liest. Es ist ja häufig so, während solcher Projektionen, oder jetzt kommt der andere Begriff mit ins Spiel, wenn es um Sündenbocke geht.
Ja, das sind irgendwie zwei Sachen, wo wir auch im Vorgespräch festgestellt haben. Es steckt sehr, gerade in diesem Fall, es ist sehr stark miteinander verbunden. Also eine der Vornamen, die wir vielleicht noch dafür einführen müssen, damit das verständlich ist. Du hast ja immer noch den sehr starken Verdacht, dass das vor allen Dingen Leute sind, die selber noch mit ihrer Essstörung kämpfen oder vielleicht auf dem Weg sind, da rauszukommen, also zumindest irgendwie involviert sind, eine Gegenwart oder
Ja.
eine Vergangenheit mit Essstörung haben.
Man merkt einfach an den Kommentaren, dass das Leute sind, die sich damit schon auskennen.
Ja, und das passt gut zu einem anderen Gedanken, den ich nämlich hatte, was dieses Denk doch mal an die Kinder-Argument ist. Denn mein Eindruck war, ohne so richtig im ersten Moment drauf zeigen zu können, es geht doch überhaupt gar nicht um die Kinder. Mein Eindruck ist, es ist einfach ständig ein vorgeschobenes Argument.
Ja.
Etwas, wo jemand schlecht dagegen sein kann. Denn wer bitte ist denn schon gegen die Kinder?
Richtig.
Also selbst Leute wie ich, die sich gerne von ihnen fernhalten. Ich würde mich nicht dahinstellen und gegen die Kinder sein.
Warum auch?
Die haben doch nichts getan.
Richtig. Sind allgemein ganz sympathisch.
Ja, also
Witzig.
wenn es Leute gibt, die sich noch nichts haben zu Schulden kommen lassen, das sind die besten Kandidaten dafür.
Ja.
Und deswegen eignen sie sich ja auch so wunderbar, ich sag mal, als Schutzschild, um sie
Ja.
vorzuschieben.
Ja.
Sie, also eine Glorifizierung ihrer Reinheit und
Ja.
Schutzbedürftigkeit, wo niemand was gegen sagen kann.
Man muss natürlich immer sofort an Helen Lovejoy denken und ihren Ausspruch, denkt denn niemand an die Kinder? Genau nach dieser Szene ist auch eine logische Fallacy mittlerweile benannt. Think about the children. Das heißt, das hat Karriere gemacht, das hat Karriere gemacht. Und ist halt immer ja, so ein gewisses argumentatives Problem, weil wenn du dagegen bist und dagegen argumentierst, wie du denkst nicht an die Kinder, du hast also Kinder, wie kannst du nur?
Ja.
Also wenn ich jetzt sagen würde, nein, Eugenia Cooney gefährdet Kinder nicht.
Das ist das
Das
Nächste.
geht
Also,
nicht.
wie hängt das jetzt mit dieser ganzen Projektion zusammen? Und da verbindet sich das dann eben mit dem Sündenbockteil. Wir haben beide den Eindruck, eigentlich ist es Eugenia, die für das büßen muss, herhalten muss, was die Leute in sich selber bekämpfen. Womit sie in sich selber ein Problem haben. Denn das ist einfach ein wesentlicher Teil der Projektion. Es ist so ein bisschen ein spaltender Teil. Ich spalte von mir die unangenehmen Dinge ab, finde sie in etwas Äußerem und bekämpfe sie dort.
Ja.
Das hat den wunderbaren Teil, dass ich mich selber in meinem Selbstverhältnis von Ambivalenz befreien kann. Denn andere stehen jetzt ja für das Böse und ich brauche sie nicht, oder das Schlechte, das Gefährliche. Ich brauche es nicht mehr in mir selber finden. Und gleichzeitig ist es außen bekämpfbar. Also ich kann es äußerlich vernichten und innerlich ganz bleiben. Ich habe in einem guten Buch von einem Psychoanalytiker, der sich in diesem Zusammenhang auch viel am Nationalsozialismus abarbeitet. Gibt es eine Stelle, wo er von einer Szene spricht, wo ein wahrscheinlich bekannter Nationalsozialist, mir ist der Name nicht mehr in Erinnerung, ich glaube, in Frankreich jemanden gefoltert hat. Und er sagte, wahrscheinlich war es nun während der Nürnberger Prozesse, während er diesen anderen Mann gefoltert hat, habe er den Eindruck gehabt, er tue es sich selbst an. Und ich finde, das ist der beste Moment, wo dieses Projektionsverhalten und das Kampfverhalten eigentlich in einem Satz kondensiert ist. Mhm. Er vernichtet etwas äußerlich, das er in sich selber trägt und bemerkt es sogar, was garantiert seinen Gewalttrieb nur noch mehr angestachelt hat. Mhm. Denn es muss ja vernichtet werden. Mhm. Und das haben wir auch in dieser Sündenbock-Dynamik, nur nicht ganz so krass.
Ja.
So, sie muss nicht gleich sterben.
Ja.
Es reicht, wenn sie aus dem Internet verschwindet und wenn sie endlich ihre Schuld einsieht.
Ja, obwohl manche ja auch weitergehen. Eugenia hat letztens in einer ihrer Instagram-Stories eine Instagram-Nachricht an sie gehabt, beziehungsweise einen kurzen Chat, weil Mensch einfach immer wieder im Grunde sagte, stirb doch einfach.
Ja, stimmt.
Du stirb schon.
Ja, stirb doch endlich, ja. Mhm. Verhunger endlich.
Und ihre Nachricht war nicht irgendwie von wegen, what the fuck, was seid ihr für Dreckswichser, sondern irgendetwas ganz Freundliches, Passives. Mhm. Und dass das nun wirklich nicht schön sei. Und man denkt sich nur, Mensch, Mädchen, oh Gott, es ist einfach echt traurig. Warum, ja, dieser Hass. Dieses Sündenbock-Ding, da kommt noch was weiteres mit rein, nämlich da kommt jetzt vor allem auch noch dieser Gruppeneffekt.
Mhm.
Weil wir hatten ja bisher vor allem die individualpsychologische Ebene. Wir haben aber auch, dass sich Leute in einer Gruppe zusammenschließen und sich gemeinsam in diesem Urteil über die Person quasi damit gegenseitig steigern und sich gegenseitige soziale Erlaubnis geben, all ihre schlechten Gefühle und Verhaltensweisen rauszulassen gegen eine Person.
Ja, und an dem Denk doch an die Kinder-Argument sehen wir schon den Start dafür. Also sie sind doch nur gerechtfertigt in ihrem Verhalten. Richtig. Denn sie tun doch offensichtlich etwas, gegen das man nicht sein kann, nämlich für die Kinder einzutreten. Ja. Und darin liegt die Rechtfertigung ihres Verhaltens. Gleichzeitig beseitigen sie damit etwas, das ja offensichtlich schlecht ist. Du hast die Vorwurfsliste vorhin vorgelesen.
Wir sind gar nicht hasserfüllt, wir sind nur besorgt und wollen nur das Gute.
Leider muss Eugenia dafür verschwinden.
Ja.
Also das muss jetzt auch wirklich sein, das geht nicht.
Ja, das ist etwas, was Menschen immer schon getan haben anscheinend. Deswegen sind wir auch irgendwann in der Anthropologie fündig geworden mit diesem Scapegoat-Begriff.
Oh ja, es gibt sogar ganze Rituale darum zu, dass Einzelne rituell aus der Gemeinschaft vertrieben wurden. Mhm. Und ich meine, gerade die europäische Kultur hat einen Sündenbock zu ihrer Ikone erkoren. Mhm. Und das ist Jesus. Die Jesus-Geschichte ist letztlich eine Art von Sündenbock-Geschichte, der für unsere angeblichen Sünden gestorben ist.
Aber er ist dann natürlich gut. Sonst sind die Sündenbocke natürlich das Böse.
Ja, ja, da hat er nochmal...
Jesus ist nur das, selber ist gut, aber mit all unserem Bösen gestorben.
Ja.
Die haben da so einen gewissen Dreh drin.
Er hat sich freiwillig gemeldet, sozusagen. Mhm. Ja. Man könnte auch sagen, er hat eigentlich gemacht, was jeder gute Sündenbock macht. Nämlich, er hat sich schuldig bekannt und gleich noch die Schuld aller ebenfalls mit eingetütet.
Du hast in diesem einen Text, den wir gelesen haben, so diese wunderschöne Definition gefunden. Von Sündenbock. Und da sind ein paar Punkte drin. Nämlich zum einen, dass sie isoliert als Grund für ein soziales Problem erkannt werden.
Ja, hatten Eugenia wir ja schon. Ja. Eugenia muss für die ganzen Essstörungsleute herhalten mit ihrem eigenen Problem.
Ja. Blamed for supposed crimes. Also für, ja, selbstverständlich.
Du hast die Anklageschrift vorhin vorgelesen. Ja.
Not given genuine opportunity for self-defense, ja.
Was wir auch gesehen haben, ja, als wir über die Windeln und diesen Teil da gesprochen haben, sie kann sagen, was sie will. Mhm. Die Leute finden immer eine Bestätigung in ihrer Antwort für ihr ohnehin schon vorgefasstes Verhalten. Das ist, was man unter, das ist keine Verteidigung. Das ist, also du kannst das alles sagen, aber wir erkennen das nicht an. Unser Urteil steht schon.
Ja, das sind böse manipulative Dinge. Du willst nur das Opfer sein. Also auch nicht, also sie sehen sich ja auch selber in der Rolle des Opfers von Eugenia, deswegen werfen sie ihr vor, du willst das Opfer sein. Da haben wir wieder diese wunderschöne Projektion und man muss das alles nicht in sich spüren. Das ist dann auch der Schlusspunkt. Sacrificed by a majority who justified their actions because they were ridding society of this particular demon, criminal or subversive.
Ja, haben wir gerade eben zuletzt drüber gesprochen. Ja, die Rechtfertigung, warum das auch richtig ist, warum sie dafür geopfert werden muss und was eigentlich beseitigt werden soll. Was ja schon der Dreh- und Angelpunkt des ganzen projektiven Verhaltens am Anfang ist.
Das ist, denke ich, der interessanteste Punkt daran. Diese Leute fühlen sich absolut im moralischen Recht dazu. Und das ist etwas, was Menschen immer tun. Und ich mag ja immer diese Momente, wo etwas sehr, sehr Krasses in gesellschaftliche Normalität umschlägt. Und ich denke, ja, haben wir so einen Moment. Und einfach quasi als Merksatz im Kopf, wenn man innerhalb einer Gruppe alle gegen einen ist, dann ist da höchstwahrscheinlich irgendwas Gruseliges im Gange und man muss aufpassen.
Ja. Der Artikel hat noch etwas anderes Schönes davor geschaltetes eigentlich und das greift auch diesen Gruppendynamikspunkt an, den du am Anfang angesprochen hast. Und zwar geht es so ein bisschen um soziales Orientierungsverhalten. Wir alle tun das ständig, wir haben vielfältig darüber gesprochen in unterschiedlichen Kontexten und Variationen. Das ist etwas, womit wir unser gesamtes Leben regeln und jedes Kind braucht das, um überhaupt schon Mensch zu werden. Ja, du beobachtest das ja immer wieder bei kleinen Kindern. Ja, wenn langsam Gesellschaft in sie eindringt, wenn sie langsam Gesellschaft lernen. Das ist, was sie in diesem Moment tun. Sie machen Schritte in Richtung sozialer Orientierung. Die Autoren bemerken nur etwas anderes Interessantes, nämlich, dass das von diesen eher produktiven Eigenschaften auch in Konkurrenz und von Konkurrenz bis hin zu Kampf und Krieg und Vernichtung letztlich eigentlich auch umkippen kann. Sie sagen, die schreiben an der Stelle, das geht eigentlich so lange so weiter, wie sie sich immer nur als Reagierende begreifen können. Mir passiert was und meine Taten, ja Auge um Auge in dieser Logik, sind ja nur eine Reaktion darauf. Aber ein bisschen schlimmer. So ein bisschen mehr. Ich mache ein bisschen mehr Payback, als ich gekriegt habe.
Aber ich bin gerechtfertigt damit, weil der andere hat ja und er hat ja angefangen und deswegen bin ich der Gute.
Ja, das ist etwas, wozu wir ebenso als Menschen neigen können, wie zu diesem eher produktiven Nachahmenverhalten. Das ist etwas, das passiert uns, wenn wir nicht aufpassen und sogar gegen unsere beste Absicht. Weswegen ist jetzt der Sündenbock die anthropologische Konstante? Die Autoren postulieren gewissermaßen, dass das die Funktion ist, womit wir diese Aggressivität, die durch dieses Konkurrenz- und aggressionsgetriebene Nachahmungsverhalten wieder die Spannung auflösen, womit wir sozusagen gesellschaftliche Selbstreinigungskräfte, sowas in dieser Art, oder einfach nach einem riesengroßen Schiss die Klospülung drücken. So, da ist was fürchterlich schiefgelaufen. Wir müssen das rausspülen. Das muss raus. Und in dem Zusammenhang habe ich auch tatsächlich zum ersten Mal davon gehört. Ja, es war in einem Seminar über soziale Kontrolle und auch da wurde die Selbstreinigungsfunktion von Gemeinschaften betont. Sie befreien sich von etwas, das unruhestiftend ist, das unerwünscht ist, das als gefährlich gilt, entweder im Konkreten oder im Symbolischen.
Ja. Und immer, wenn jemand so böse erscheint, dass er schon fast nicht mehr menschlich zu sein scheint, sollte man immer ganz genau hin. Selbst Hitler.
Ich wollte gerade sagen,
selbst bei Hitler, wo wir uns alle einig sind, geht gar nicht. Er ist kein Dämon, der übermächtig über die Deutschen ein paar Jahre lang irgendwie psychische Macht als großer Marionettenspieler von Millionen erlangt hat und so Millionen von Juden töten konnte, was nie ein Deutscher sonst gewollt hätte. Und danach sind alle wieder aufgewacht, als er endlich tot war. Das ist halt nicht die Geschichte, die passiert ist.
Ich weiß nicht mehr genau, wo du es her hast, wovon du es erzählt hattest, aber ich mochte den Punkt daran, dass ich glaube, es war eine Autorin in diesem Fall.
Aber im gewissen Sinn, Hitler ist ein Sündenbock. Für alle damals lebenden Deutschen.
Ja, so, dass sie kommt zu dem Schluss, nein, dieses ganze Hitler-Erschießen-Szenario-Ding, das hätte einfach nicht funktioniert. Mhm. Die Zeit war einfach reif für einen Hitler.
Ja, wäre es nicht Hitler gewesen, wäre es einer von den anderen Jungs gewesen. Spielt eigentlich keine Rolle.
Es gab doch genug.
Ja.
Es gab genug, die mitgemacht haben. Also auch ganz oben in leitender Funktion, in anführender Funktion. Und wäre er nicht da gewesen, dann hätte jemand anders den Job übernommen.
Da könnte man eigentlich mal einen sehr hübschen kleinen Film drüber machen, wie Leute in der Geschichte, in der Zeit zurückreisen und Hitler erschießen und zurückkommen und es ist alles trotzdem noch so. Ja. Und dann wieder zurückgehen und den nächsten Typen erschießen und das einfach immer so weitergeht.
Ach super, ich muss gerade an die Borg denken. Resistance is futile. Nicht ganz der Abschluss, mit dem ich gerechnet habe, aber ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt, um zum Ende zu kommen.
Ich bin genauso überrascht wie Sie, Herr Meyer.
Frau Lenk, ich danke Ihnen für das Gespräch.